Manche Menschen haben alles, was man sich wünschen kann, Beziehungen, Religion, eine gefestigte Tradition und tragen doch eine ungestillte Leere in sich. Die samaritanische Frau am Jakobsbrunnen steht stellvertretend für dieses tiefe Verlangen nach echter Erfüllung und die vielen Umwege, auf denen wir sie suchen. In dem schlichten Gespräch mit Jesus öffnet sich ein weiter Blick, weg von äußeren Formen und hin zu einer Beziehung, in der Gott selbst unsere innere Wüste mit lebendigem Wasser füllt. Der Durst hinter der Unmoral, nur Christus kann wirklich satt machen. Wenn Jesus der samaritanischen Frau sagt, denn 5 Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann, legt er nicht nur einen moralischen Fehltritt offen. Er berührt eine Geschichte des Suchens. 5-mal hatte sie neu begonnen, 5-mal gehofft, dass ein anderer Mensch ihre Leere füllen könnte. Hinter der Unmoral zeichnet sich ein Durst ab, der tiefer reicht als jede einzelne Tat. Der Herr stellt sie nicht bloß, um sie zu beschämen, sondern um ihr zu zeigen, wie weit sie auf Wege geraten ist, die sie nie wirklich satt gemacht haben. Jede neue Beziehung war wie ein weiterer Schluck aus einem Brunnen, der verspricht zu erfrischen und doch nur für Momente betäubt. Dann meldet sich der Durst zurück, stärker als zuvor. Daher hatte diese samaritische Frau 3 Kategorien von Dingen, die physischen Dinge, die religiösen Dinge und die traditionellen Dinge. Diese 3 Kategorien stellen alles dar, was wir aus dem menschlichen Leben bekommen können. Es gibt nichts anderes im menschlichen Leben als das, was physisch, religiös oder traditionell ist. Keines dieser physischen, religiösen oder traditionellen Dinge kann Menschen jemals zufriedenstellen, denn je mehr sie diese Dinge bekommen, desto durstiger werden sie. Es gibt niemals ein Ende ihres Durstes. In der Frau verdichten sich 3 Arten von Lebenssuche, das physische, das religiöse, das traditionelle. Sie kommt, um Wasser zu schöpfen, das tägliche, körperliche Bedürfnis. Sie beruft sich auf die Anbetung ihrer Väter auf diesem Berg, das geerbte religiöse Muster. Und sie lebt in einem Geflecht von Beziehungen, mit denen sie Zugehörigkeit und Halt sucht. Damit ist sie uns erschreckend nahe, auch heute kreisen viele um die Fragen von Körper und Genuss, von religiöser Zugehörigkeit und von menschlichen Sicherheiten. Doch der Herr fasst alles in einem Satz zusammen, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Was immer an die Stelle Gottes tritt, Beziehungen, Erfolge, Besitz, auch fromme Formen, bleibt brüchige Zisterne. Es kann ablenken, aber nicht die Quelle des Lebens ersetzen. Gerade so entlarvt Jesus den inneren Hintergrund der Unmoral. Nicht nur Rebellion steht dahinter, sondern ein verzweifeltes Suchen nach Leben. Der Mensch ist geschaffen als Empfänger, in 1. Mose Kapitel 2 Vers 10 heißt es, und ein Strom ging aus von Eden, um den Garten zu bewässern, und von dort aus teilte er sich und wurde zu 4 Armen. Am Anfang steht ein überreicher Strom, der den Menschen umgibt und durchströmt. Die Sünde trennt uns von dieser Quelle, aber sie löscht nicht das Bedürfnis. Wer den Strom des Lebens verloren hat, sucht Ersatzströme, in intensiven Erfahrungen, starken Gefühlen, wechselnden Partnern, religiöser Aktivität. Die Geschichte der 5 Männer zeigt, wie das Herz hin und her geworfen wird, solange es nicht zurückfindet zu dem, der selbst die Quelle ist. In diesem Licht leuchtet die Zartheit, mit der Christus der Frau begegnet. Er durchschaut sie völlig, und doch bleibt sein Blick ohne Härte. Er nennt ihre Vergangenheit beim Namen, weil er sie von den falschen Ehemännern zu sich, dem wahren Bräutigam, führen will. Später wird sie bekennen, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe, und dieses Offenbarwerden wird ihr nicht zum Untergang, sondern zum Anfang eines neuen Lebens. So wirkt der Herr auch heute. Er deckt nicht zu, was uns knechtet, sondern legt es frei, um uns von der Illusion zu lösen, dass irgendetwas Geschaffenes den Platz des Schöpfers ausfüllen könnte. Wo er unsere innere Unruhe ans Licht bringt, ist das kein Zeichen seiner Zurückweisung, sondern seines Werbens. Denn 5 Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann, hierin hast du wahr geredet. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Geschichte der samaritanischen Frau legt frei, wie tief unsere Versuche reichen, den inneren Durst mit sichtbaren Dingen zu stillen, und wie unweigerlich sie uns enttäuschen. Gerade darin aber wird Christus als der wahre Bräutigam sichtbar, der unser Suchen ernst nimmt und es auf sich selbst hinordnet. Wer sich von ihm in seiner Geschichte ansprechen lässt, erfährt, dass er den Durst nicht verurteilt, sondern ihn auf eine neue Quelle lenkt, weg von brüchigen Bindungen, hin zu einem Leben, das in seiner Gegenwart wirklich Ruhe findet. Lebendiges Wasser empfangen, Gott im Geist und in Wirklichkeit begegnen. Nachdem Jesus die verborgene Geschichte der Frau ans Licht gebracht hat, wechselt sie das Thema. Plötzlich geht es um die richtige Form der Anbetung. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Zwischen Berg Gerizim und Jerusalem, zwischen Tradition und jüdischem Anspruch, versucht sie, die Spannung von sich abzulenken. Doch gerade in dieser Flucht in religiöse Fragen zeigt sich eine andere Seite unseres Durstes. Sobald das Herz getroffen ist, sucht es Schutz in Systemen, Lehrstreitigkeiten oder Formen. Man diskutiert über hier oder dort, so oder anders und bleibt innerlich doch weit entfernt von Gott. Dieses Wort wurde ihr gegeben, um sie darauf hinzuweisen, wie notwendig es ist, ihren Geist zu gebrauchen, um mit Gott, dem Geist, in Kontakt zu treten. Gott, den Geist, mit ihrem Geist zu kontaktieren bedeutet, das lebendige Wasser zu trinken, und das lebendige Wasser zu trinken bedeutet, Gott wirkliche Anbetung darzubringen. Jesus geht auf die Frage ein, aber er lässt sich nicht in die alten Frontlinien hineinziehen. Er verschiebt den Blick von der Geografie in die Tiefe des unsichtbaren Menschen, es kommt jedoch eine Stunde, und sie ist jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in Wahrhaftigkeit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche, die ihn so anbeten. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen im Geist und in Wahrhaftigkeit anbeten. Anbetung ist für ihn nicht zuerst eine Frage von Orten, Riten oder Zeiteinteilung, sondern eine Frage des Kontakts, Geist zu Geist. Der lebendige Gott lässt sich nicht durch äußere Korrektheit bewegen, er sucht das Herz, das ihn in der Wirklichkeit Christi berührt. Der Hinweis Gott ist Geist öffnet ein weites Feld. Der unsichtbare, lebendige Gott macht sich erfahrbar, indem er dem Menschen einen inneren Raum gibt, der auf ihn ausgerichtet ist, den menschlichen Geist. Darum heißt es in Epheser 2,22, in dem auch ihr miteinander aufgebaut werdet zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Gottes Ziel ist nicht ein Tempel aus Stein, sondern eine Wohnstätte in Menschen, die innerlich offen sind für seine Gegenwart. In diesem innersten Kern, jenseits von Gefühlsschwankungen und Gedankenspielen, berührt der Geist Gottes unseren Geist. Wo dieses Berühren geschieht, wird das Bild vom lebendigen Wasser konkret, der unsichtbare Gott beginnt, in uns zu fließen, uns zu durchtränken, uns zu erfrischen. Dass die Anbeter den Vater im Geist und in Wahrhaftigkeit anbeten, zeigt eine zweite Dimension. Wahrhaftigkeit ist mehr als ehrliche Gesinnung, sie weist auf die Wirklichkeit hin, die Gott selbst in Christus gegeben hat. Unter dem Gesetz mussten die Israeliten an einem von Gott bestimmten Ort erscheinen und Gott ihre Opfer bringen, die Stätte, die der Herr, euer Gott, erwählen wird, seinen Namen dort wohnen zu lassen, dahin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete, eure Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer eurer Hand. Hinter Brand, Speis, Friedens- und Sündopfer stand eine Fülle an Bildern, am Ende aber führten sie alle auf eine Person hin. In Christus ist diese ganze Opferwelt zur Erfüllung gekommen. Er ist der Ort, an dem Gott wohnt, und er ist das Opfer, durch das wir Gott nahen. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Es kommt jedoch eine Stunde, und sie ist jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in Wahrhaftigkeit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche, die ihn so anbeten. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen im Geist und in Wahrhaftigkeit anbeten. Die Begegnung Jesu mit der samaritanischen Frau zeigt, wie leicht wir uns in Fragen von Ort, Form und Tradition verlieren und dabei am eigentlichen Kern vorbeigehen. Der Herr ruft uns nicht in ein formloses Irgendwie, sondern in eine tiefere Wirklichkeit, Gott als Geist im eigenen Geist zu berühren und Christus als die lebendige Wahrheit zu erfahren. Dort, wo Anbetung zu einem inneren Trinken wird und Trinken zur Antwort auf den Vater, beginnt ein Lebensstil, der nicht mehr von religiöser Anstrengung, sondern von der stillen Kraft des lebendigen Wassers getragen ist. Vom Durstigen zum Zeugen, wenn das lebendige Wasser überfließt. Der Wendepunkt der Geschichte liegt in einem schlichten Satz. Die Frau sagt, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird, wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus antwortet ihr, ich bin's, der mit dir redet. In diesem Augenblick fällt für sie die letzte Hülle. Der, der ihre verborgene Vergangenheit kennt, stellt sich als der Messias vor, nicht als Richter auf Distanz, sondern als Gegenüber im Gespräch. Die Frau, die eben noch ausweichen wollte, steht plötzlich vor der Entscheidung, gilt dieses Ich bin's auch für mich, hier und jetzt. Die Schrift lässt erahnen, dass sie im Innersten zustimmt. Sie erkennt Jesus als den Christus und damit öffnet sich ihr Inneres der Quelle des lebendigen Wassers. Dies zeigt, dass die Frau glaubte, dass Jesus der Christus war und dass sie durch den Glauben das lebendige Wasser empfing und zufrieden wurde. Sie war gewiss, dass Jesus der Christus war, und der Geist kam in sie hinein. Was im Verborgenen geschieht, wird unmittelbar sichtbar. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging in die Stadt und sagt zu den Menschen, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, dieser ist doch nicht etwa der Christus. Der Wasserkrug, den sie schleppte, war Zeichen ihres täglichen Mühen, die leibliche und innere Not zu stillen. Jetzt bleibt er stehen. Ihre alten Aufgaben verlieren nicht grundsätzlich ihre Bedeutung, aber sie haben nicht mehr das letzte Gewicht. Wer einer neuen Quelle begegnet, löst die Hände von dem, was zuvor lebensnotwendig erschien. Aus der Durstigen wird in einem Augenblick jemand, aus dem es zu fließen beginnt. Auffällig ist, wie schlicht ihr Zeugnis ist. Sie entwickelt keine vollständige Lehre, sie verteidigt den Glauben nicht mit ausgefeilten Argumenten. Sie erzählt, was geschehen ist, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Gerade die Berührung im empfindlichsten Punkt wird für sie zum Kern ihres Zeugnisses. Der Christus, dem sie begegnet ist, hat sie nicht vernichtet, obwohl er alles wusste, er hat sie angesprochen und angenommen. In dieser Mischung aus Ehrlichkeit und Hoffnung liegt eine Kraft, der sich ihre Umgebung kaum entziehen kann. Viele Samariter glauben an Jesus um ihres Wortes willen. Das lebendige Wasser, das in ihr angefangen hat zu quellen, bahnt sich seinen Weg nach außen. Auch für Jesus selbst ist diese Begegnung nicht nebensächlich. Als die Jünger aus der Stadt zurückkommen und ihn zum Essen drängen, antwortet er, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt und erklärt, meine Speise ist die, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollbringen. Das, was ihn innerlich nährt, ist nicht nur die Gemeinschaft mit dem Vater, sondern auch, dass der Vater durch ihn Menschen gewinnt, sättigt und verwandelt. Die gerettete, erfüllte samaritanische Frau ist gewissermaßen seine Speise. Ihr Durst ist zur Freude des Herrn geworden, weil er an ihr das Werk des Vaters vollbringen konnte. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird, wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging in die Stadt und sagt zu den Menschen, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, dieser ist doch nicht etwa der Christus? Die Veränderung der samaritanischen Frau macht deutlich, dass echtes Zeugnis nicht aus äußerem Druck, sondern aus innerer Sättigung erwächst. Wer Christus als den Messias im eigenen Leben erkannt hat und erlebt, wie er Scham in Annahme und Durst in Quelle verwandelt, wird selbst zu einem Kanal des lebendigen Wassers. Gerade unsere ehrlich erzählten Bruchstellen können zu Orten werden, an denen der Herr seine Kraft zeigt. So verbindet er die Stillung unseres Durstes mit seiner Freude und mit einer Frucht, die weit über unser eigenes Leben hinausreicht. Herr Jesus Christus, du wahres lebendiges Wasser, danke, dass du in unsere zerbrochenen Geschichten hineinkommst und uns nicht verdammst, sondern unsere tiefe Sehnsucht nach Leben offenbar machst. Du kennst alle falschen Quellen, an die wir unser Herz gehängt haben, und doch lädst du uns ein, zu dir zu kommen und aus dir zu trinken. Vater, lehre uns, dich im Geist und in Wirklichkeit anzubeten, damit unser Inneres nicht länger von äußerlichen Formen beherrscht wird, sondern von deiner gegenwärtigen Gegenwart. Lass das Wasser, das du in uns gegeben hast, zu einer Quelle werden, die in das ewige Leben hineinsprudelt und auch andere Menschen erreicht. Wo Müdigkeit, Schuld und Enttäuschung unsere Seele beschweren, dort erfülle uns neu mit deiner Freude und deiner Kraft, so dass unser Leben zu einem stillen, aber deutlichen Hinweis auf dich als die einzige wahre Erfüllung wird. Bewahre uns davor, wieder zu den alten Brunnen zurückzukehren, und vertiefe in uns die Gewissheit, dass du allein genug bist, heute und bis in die Ewigkeit. Amen.